Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Volksmusik ist eigentlich auch Popmusik. Inwiefern und tja, was bedeutet das? Das erklärt uns gleich ein fränkischer Volksmusiker. Und wieso ein KI-generierte Videos und Bilder selbst in harmlosen Historien-Dokus in Teufelsküche bringen können. Das und mehr im Kompressor. Willkommen. Volksmusik, das ist weit mehr als das, was Florian Silbereisen und Stefanie Härte im Fernsehen veranstalten. Und so wie wir hier immer Ästhetik, Bedeutung und Gehalt von Popmusik abklopfen im Kompressor, lohnt sich das durchaus auch mal im Sinne der Volksmusikerforschung und Pflege. Am Wochenende hatte der Bayerische Landesverein für Heimatpflege zu einem gleichlautenden Seminar nach Bamberg geladen und mit dabei war David Sahm, der in der Musikredaktion des Bayerischen Rundfunks arbeitet und selbst auch Musiker ist. Hallo.
Hallo.
Herr Sahm, Sie waren ja mit Ihrer Band Boxgalopp bei diesem Seminar. Hören wir kurz in eins dieser Lieder rein.
Pritscherbrat, Pritscherbrat, Sappens rum in mein Salat.
Das ist der Song Pritscherbrat. Was ist das überhaupt? Worum geht's da?
Pritscherbrat, das hängt damit zusammen, ist ein Begriff, der heißt breit wie eine Pritsche im Prinzip. Und das ist eine ziemliche Tragödie, die da passiert. Da sappt jemand Pritscherbrat durch den Salat. Das heißt, da sind Leute im Garten unterwegs und trampeln alles zusammen, was man mit viel Mühe so vorher gepflegt hat und gegossen.
Das ist jetzt im weitesten Sinne Kindermusik oder für alle?
Das ist tatsächlich ein Song, der für alle gut funktioniert. Den habe ich von meinem Papa kennengelernt. Der hat den oft in lustigen Runden vorgesungen bekommen. Und dann haben wir damals eine Kinderlieder-CD gemacht mit fränkischen Kinderliedern. Und da war dieser Song aber trotzdem dann auch gesetzt, weil da nichts Anstößiges sonst weiter vorkommt.
Das ist schon mal gut. Sie haben ja an einem der Abende in Bamberg dann eben gespielt. Wie kann ich mir das dort vorstellen? Wie sah das aus? War das einfach Gaudi oder war das eben auch tatsächlich Teil der Volksmusikforschung?
Also nachdem es bei dieser Volksmusik eigentlich um das Musikmachen und die Beteiligung geht, das Aktivwerden war dann am Abend einfach auch wichtig, dass die Leute irgendwie ins Tun kommen. Und da wurden wir dann damals gefragt bei der Organisation, ob wir uns vorstellen können, so einen Tanzabend zu machen, weil wir sowieso in Bamberg immer wieder solche Tanzabende machen, die wir sehr offen gestalten, Tanzen für alle, wo wir unterschiedlichste Leute ansprechen, unterschiedlichen Alters und sehr niederschwellig denen dann Tanzschritte erklären. Und die Idee eigentlich dabei ist, dass die alle einen großen Spaß haben, miteinander zu tanzen. Und das ist jedes Mal wieder faszinierend, dass das tatsächlich funktioniert und da Menschen kommen, mit denen man eigentlich nicht rechnen würde, wenn man jetzt sagt, man macht einen Volkstanzabend. Und das andere war ein Wirtshausabend, wo die ganzen Leute, die auf dem Seminar waren, die ja ein Instrument dabei hatten, das haben die dann selber in die Hand genommen und es wurde lustig im Wirtshaus einfach miteinander wild drauf losmusiziert.
Und wie hat das Seminar jetzt Volksmusik aktuell diskutiert oder definiert? Denn offenbar besteht ja schon Bedarf, das eben jetzt auch immer wieder neu festzustellen, was das eigentlich ist, was das heute bedeutet.
Also die Frage, wem gehört die Volksmusik, ist natürlich eigentlich von vornherein klar, dass man die nicht wirklich beantworten kann und sie wurde auch nicht beantwortet und es stellt sich natürlich die Frage, so wie Sie es ja auch gerade sagen, was ist denn Volksmusik überhaupt und ist dieser Begriff überhaupt ein geeigneter Begriff? Da sind sich nämlich auch alle gar nicht einig. Der Begriff Volk ist sowieso ja vorbelastet und wer ist denn dann das Volk, wenn man das macht? Ist das eine Stilfrage? Worauf sich viele einigen können, ist, dass es eigentlich Musik ist, die gemacht wird. Also wo man niederschwellig wird, wo mehrere Menschen auch miteinander leicht ins Tun kommen. Gebrauchsmusik könnte man vielleicht auch sagen. Was es dann stilistisch genau ist, da gibt es ja auch innerhalb unseres Bundeslandes hier in Bayern unterschiedliche Sachen. Es ist nicht alles alpin. Bamberg liegt in Franken. Wir sind ganz anders geprägt. Und ich, für mich war der Anknüpfungspunkt ursprünglich, was mich immer so fasziniert hat, dass das ja eigentlich, und da können wir die Brücke schlagen zu eurem Kompressor, ja eigentlich die Popmusik ist vorangegangene Generationen. Also nicht alles, weil man kann ja auch nicht sagen, was ist jetzt genau da, aber diese Sachen, die da sind von vorangegangenen Generationen, alte Schellackaufnahmen und sowas aus dem, vom Beginn des 20. Jahrhunderts, da spielen junge Menschen die Hits. Und die mussten damals junge Menschen auf die Tanzfläche bringen, damit die abhotten können auf der Tanzfläche. Da gab es noch keine Top 40 Bands oder DJs oder irgendetwas. Also war das deren Aufgabe. Und dementsprechend fetzig haben die natürlich auch spielen müssen.
Gut, das ist natürlich jetzt lange her, sagen wir mal. Und man muss das Ganze ja in die Jetztzeit übersetzen. Legen ja auch einen Schwerpunkt auf interkulturelle Volksmusik. Also da würde ich sagen, die mongolische Band Ekshiglen ist da mit einbezogen worden. Hören wir kurz rein. Also mongolische Musik aus Franken in die Welt. Vielleicht, dass Sie kurz erklären, was das für eine Geschichte ist, was das miteinander zu tun hat.
Da war eine sehr renommierte Frau aus Köln da, Birgit Ellinghaus, Konzertveranstalterin und in diesem, ja, wenn man Weltmusik den Begriff benutzen möchte, auch wieder ein schwieriger Begriff, da ist sie absolut zu Hause und die hat erzählt von dieser Gruppe Ekshiglen, die nach der Unabhängigkeit der Mongolei in den 90er Jahren nach Deutschland erstmal gekommen ist, per Camper nach Deutschland gefahren ist und hier dann ansässig geworden ist und einfach, es war mehr Zufall, dass es in Franken dann war, ein Haus dort gefunden hat, wo sie gewohnt haben und von dort aus haben die ihre Welttourneen gestartet. Dann sind die zum Exportschlager geworden von Franken aus und das Interessante war, dass es dann andere Gruppen gab, die aus der Mongolei nachkamen und ebenfalls sich in Franken angesiedelt haben, um das Gleiche zu versuchen. Also insofern war Franken das Tor zur Welt für mongolische Bands.
Und indem Sie das jetzt mit einbeziehen, ist das sozusagen Ihre erweiterte Definition von Volksmusik, verstehe ich richtig, oder?
Ich fand es sehr wichtig, dass dieser interkulturelle Aspekt da ist, dass man sagt, wenn man über traditionelle Musiktraditionen spricht in Deutschland, in Bayern, in Franken, dann, ja, dann leben da ja unterschiedlichste Kulturen. Und insofern finde ich das sehr wichtig, dass man darüber auch spricht. Also es gab auch einen Vortrag über migrantische Musikkulturen in Würzburg von Juniper Hill, von der Professorin dort, Ethnomusikologie-Professorin. Dann gab es aber auch eine praktische Vorführung von einer jungen iranischen Musikerin, Reswan Sayat, die auf ihrer Kemanche, eine Kniegeige, eine iranische, etwas vorgespielt hat und uns erklärt hat dazu. Und auch ein junger afghanischer Musiker hat dann noch was vorgespielt auf der Tambura. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig bei diesem Volksmusikseminar, ist dieser Blick über den Tellerrand. Nicht bloß in diesem eigenen Saft kochen, sondern darum geht es ja dabei, dass man reflektiert, was tun wir hier eigentlich. Und da sind viele Menschen, die dieses Seminar organisieren, die in der Volksmusikberatung tätig sind, eben bei diesem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, die ja auch versuchen, die Menschen zum Tun zu bekommen. Das heißt, die Idee ist schon, dass man Menschen zusammenbringt, die dann zusammen Musik machen und Freude dabei haben. Und in früheren Zeiten hat man versucht, irgendwelche Gassenhauer mit einzubauen in die Musik. Und warum soll das heute nicht auch funktionieren? Es gibt ja auch solche Mitmachsingen, die überall boomen, wo dann das Repertoire eben aus dem Rock- und Pop-Bereich auch stammt. Oder wenn man auf so ein wir benutzen jetzt immer diesen Begriff Volksmusiktreffen, geht, zum Beispiel von Konzertina-SpielerInnen habe ich das mal erlebt, die haben auf der einen Seite Walzer, Polka gespielt, aber die haben auch ihre Schlager aus den 50er Jahren, weil das war ihre Musik. Und da konnten plötzlich alle mitsingen, plötzlich sang der ganze Saal. Also es ist sowieso aus meiner Sicht nicht die Frage, was ist jetzt genau stilistisch gesehen da drin, sondern die Frage ist, was spielen wir, was spielen die Leute, wo können wir da zusammen was tun?
Ja, und das wurde eben gemacht am Wochenende beim 26. Seminar für Volksmusik, Erforschung und Pflege in Bamberg. Und das war David Sahm, Musiker und Musikredakteur beim BR. Ich bedanke mich. Mit KI-generierten Bildern kann man sich schnell die Finger verbrennen. Das hat man letzte Woche beim ZDF-Nachrichtenskandal gesehen. Falsche oder falsch datierte Videosequenzen eingebaut ohne Sorgfalt und Verantwortung. Der Schaden ist dann groß. Dabei kann KI ja wirklich verlockend viel. Oft ist der Bildcontent aber zu schön, um wahr zu sein. Auch in historischen Dokumentationen muss man da wirklich genau hinsehen. Und das wollen wir jetzt uns mal anschauen mit Roland Meyer, Professor für digitale Kulturen und Künste in Zürich. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Meyer, Sie haben sich ja unter anderem mit KI-generierten Spielszenen in Geschichtsdokus beschäftigt. Ein Beispiel, die Reihe Terra X, Kaiserin Sissi von Österreich, spaziert KI-generiert durchs Bild.
Ein rastloses Leben. Doch auf ihren Reisen blüht die Kaiserin richtig auf. Elisabeth pflegt dazu passend ein ganz eigenes Schönheitsideal. Sie ist gärtenschlank und sogar leicht gebräunt.
Und dann sieht man sie eben KI-generiert. Eigentlich würde ich sagen, eine unverfängliche Szene. Die könnte ja auch nachgestellt werden mit einer Schauspielerin. So hätte man das früher gemacht. Aber so ist es natürlich viel billiger. Also was ist da aus Ihrer Sicht das Problem?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es das Problem ist. Aber erstmal finde ich es bemerkenswert, dass das jetzt so eingesetzt wird. Im Grunde, wie Sie sagen, um Geld zu sparen und um ja, Production Values, um sozusagen ein Level an Ausstattung zu simulieren, was man ja gar nicht einlösen kann in so einer Fernsehproduktion. Ne? Also das ist sozusagen die Simulation einer Historienfilm-Ästhetik mit prachtvollen Kostümen, mit Aufnahmen an exotischen Schauplätzen, mit großen Kulissen und so weiter, was gar nicht im Budget einer Sendung wie Terra X wäre. Und dafür wird es eingesetzt. Interessanterweise wird es ja kombiniert in der Sendung auch mit Spielszenen in Innenräumen, die, wenn ich das richtig sehe, durchaus mit SchauspielerInnen noch verwirklicht wurden. Aber eben genau für diese Aufnahmen, die eben keine Aufnahmen mehr sind, nutzt man dann die KI. Und ich meine, das grundsätzliche Problem bei so einem Einsatz scheint mir zu sein, dass man in gewisser Weise Verantwortung abgibt. Ne? Also wenn man klassischerweise historische Szenen inszenieren würde, müsste man ganz viele Entscheidungen treffen. Man müsste sich fragen, okay, wie schauen diese Kostüme aus? Wollen wir sie historisch authentisch machen? Wollen wir sie sozusagen vielleicht auch eher fantasievoll oder heutigen Sehgewohnheiten annähern? Hm. Aber irgendein Mensch trifft sozusagen diese Entscheidung, trifft die Entscheidung bis zum letzten Gegenstand, der irgendwo in der Kulisse rumsteht, bis zur letzten Requisite, sind das sozusagen Entscheidungen, die von Menschen getroffen werden, so oder so, überlegt oder weniger überlegt, aber doch irgendwo mit benennbarer Verantwortung. Und wenn man einfach die KI-Bildgenerierung anwirft, dann bekommt man ja ein statistisches Produkt, ein Mischmasch aus den riesigen Mengen von Bildern und Daten, mit denen diese Software gefüttert wurde. Mhm. Bilder und Daten, die im Zweifelsfall auch unter problematischen Bedingungen überhaupt erst zu Trainingsdaten wurden, nämlich die einfach geklaut wurden, wo es gar keine Rechte sozusagen erworben würden bei den Urheberinnen, aber vor allen Dingen die wild durcheinander gemischt werden und die aber sofort irgendwie perfekt ausschauen.
Gut, also, da habe ich aber,
wenn ich als Regisseurin das nehme, dann habe ich sofort ein fertiges Produkt und muss mir gar keine Gedanken mehr darüber machen, wie ich denn eigentlich Geschichte inszenieren will. Und das ist, denke ich, schon ein gewisses Problem.
Ja, also es sind auf jeden Fall gewichtige Einwände. Wobei ich sagen würde, das eine gilt ja für jede Art von KI-Nutzung dann. Also das, was Sie sagen, unter welchen Umständen das zustande gekommen ist, möglicherweise Urheberrechtsproblematiken etc. Und das andere ist natürlich die Frage, ob man nicht die KI nur mit dem füttert, was man verwenden will. Also man kann ja schließlich Fotos auswählen, aus denen meinetwegen eine KI eine Sequenz produziert. Also es heißt, Möglichkeiten, das verantwortungsvoller zu handhaben, gibt es, zumal die KI ja auch dazulernt. Dass am Ende der Mensch dann nicht mehr alle Fäden in der Hand hat, da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber es sind natürlich sehr grundsätzliche Probleme. Nur, wir haben ja hier auch ein, wenn man so will, also ein Medienformat, nicht direkt journalistisch, aber zumindest ist da jemand dran, der journalistisch arbeitet, der also historische Szenen ja auch recherchiert und dafür sorgen soll, dass sie funktionieren. Und sehen Sie das wirklich als ein, sagen wir mal, nicht kontrollierbares Problem mit der KI?
Ich weiß nicht, ob es nicht kontrollierbar ist, aber ich glaube, es ist eine große Verfügungskraft, diese scheinperfekten Bilder da zu nutzen, wo man glaubt, dass Bilder fehlen. Und allein sozusagen sich erstmal zu fragen, fehlen denn die Bilder wirklich? Könnte man nicht auch sozusagen ohne diesen Bildzwang, ohne diesen Illustrationszwang eine interessante Form von historischem dokumentarischen Fernsehen machen? Ich finde, die Frage sollte man immer noch stellen. Was die Frage sozusagen angeht, inwieweit man historisch authentischere Bilder mit generativer KI generieren kann, indem man sie sozusagen zum Beispiel feintuned, also sozusagen mit einem bestimmten Bildbestand in bestimmte Richtungen bringt. Mhm. Da gibt es Möglichkeiten, ganz klar. Aber all diese Modelle basieren sozusagen in ihrer Grundfunktionalität und ihrem Grunddatenstock auf riesigen, und zwar völlig unkontrolliert und im Zweifel zwar auch rechtlich problematisch zusammengeklauten Bildern. Also das gilt sozusagen grundsätzlich für alle diese Techniken. Man kann die sozusagen bis zu einem gewissen Grade adaptieren, wie Sie sagen, zum Beispiel nutzen, um historische Bilder zu animieren. Aber natürlich die Logiken, mit denen dann zum Beispiel ein, ja, unbewegtes Foto in eine bewegte Sequenz verwandelt wird, die basieren dann eben auch auf dem Trainingsmaterial. Und das sind dann zum Beispiel keine historischen Aufnahmen, sondern Bilder aus Computerspielen oder so. Deswegen bekommen auch viele dieser KI-generierten Videos diesen, ja, typischen Computerspiel-Look, so eine bestimmte Art und Weise, auch wie ganz unrealistische, aber sehr eindrucksvolle Kamerafahrten dann möglich sind, weil das einfach eine Art Visualität ist, eine Art Bildlichkeit, die von solchen Game Engines zum Beispiel produziert werden, wie sie in der Computerspielproduktion.
Da kann man natürlich auch generell die Frage stellen, ob es dann ästhetisch eben ein Problem darstellt oder nicht, denn auch vorher gab es ja schon, sagen wir mal, Trickfilm-Animationen, auch in Historien, Dokus durchaus. Wir haben mal direkt in dem Zusammenhang noch ein Beispiel, und zwar ein kurzer NDR-Beitrag, ist das die Geschichte der Spray Dose.
In Oslo ist der norwegische Ingenieur Erik Rotheim derweil genervt vom ständigen Wachsen seiner Skier. Wenn man das Wachs nur einfach draufsprühen könnte. Rotheim hat die Idee, Wirkstoffe in verflüssigtem Gas aufzulösen, in eine Metalldose zu packen und unter hohen Druck zu setzen.
Also man sieht diesen Erfinder, von dem man eben keine Videos hat, aber eben vielleicht Fotos oder zumindest Bilder, die man animieren kann. Und dann sieht man ihn etwa beim Skifahren. Also ich würde sagen, das ist erstmal eigentlich ganz witzig und erfüllt vielleicht so ein Element, was früher so eine Trickfilm-Animation erfüllt hätte. Insofern, also ist es nochmal die Frage, ist es wirklich immer problematisch?
Man kann das durchaus harmlos finden, auch in diesem Beispiel. Ich finde es symptomatisch vielleicht eher, ne? Also wir haben jetzt gerade diesen kurzen Ausschnitt gehört und wir haben im Grunde gehört, der funktioniert wunderbar ohne Bilder. Das könnte sozusagen ein Kalenderblatt auch im Radio sein. Man hört diese Geschichte, kann sich eigentlich was drunter vorstellen und funktioniert es im Fernsehen halt nur mit Bildern. Und wenn wir uns diesen kurzen Beitrag dann tatsächlich mal anschauen, da sind unglaublich viele Bilder. Also da sind ein Haufen von Archivmaterialien, alte Werbespots, Filmausschnitte aus unterschiedlichsten Jahrzehnten. Die werden im Grunde null kommentiert, die werden wirklich als so ein Bilderteppich gewissermaßen unter dem Text ausgebreitet. Und eigentlich wird die ganze Geschichte über das Voice-Over erzählt, über diesen Text. Mhm. Aber da braucht man sozusagen dann eben Bilder und offensichtlich ist die Verführungskraft von KI so, dass man dann auch da Bilder einsetzt, wo man keine hat. Hier gibt's eben, genau, historische Porträtfotografien, dieses Erik Rotheim. Aber die sind halt so ein bisschen langweilig, ne? Die sind nicht lebhaft genug und deswegen setzt man auf diese Animation. Das ist jetzt kein großer Schaden dadurch. Ich find's ästhetisch bedingt überzeugend. Was ich aber interessant eben auch symptomatisch finde, man bleibt in der quasi historischen Anmutung dieser Fotos. Also die Sequenzen sind dann in diesem Fall auch Schwarz-Weiß-Sequenzen. Ganz anders als bei Sissi, wo man so eine Historienfilm-Ästhetik wirklich fast Technicolor-mäßig reinszeniert und wirklich mit den Ausstattungswerten des Kinos konkurrieren will, ist es hier das animierte Schwarz-Weiß-Foto, was so eine pseudodokumentarische Ästhetik bekommt. Was mir daran tatsächlich missfällt, ist, wie selbstverständlich das in so einen Bilderteppich mit eingegliedert wird, wo der Unterschied zwischen dokumentarischen Aufnahmen und diesen KI-generierten Sequenzen ein bisschen verwischt wird, wenn ich verloren gehe. Mhm. Und das führt, glaube ich, zu einer Gewöhnung an diese synthetischen Bilder als Ersatz für authentische Aufnahmen, die man durchaus sozusagen skeptisch sehen kann.
Ja, Sie sehen es auf jeden Fall skeptisch. Die Frage ist, ob dieser Zug überhaupt aufzuhalten ist. Mir scheint es im Moment nicht so zu sein. Und selbst wenn sich diese kritischen Punkte irgendwann auch verfestigen, wird man vermutlich immer wieder mit neuen Formen konfrontiert sein. Also vielleicht ganz kurze abschließende Frage mit bitte um ganz kurze Antwort. Muss es da jetzt sozusagen ein Code of Conduct geben, also eine Gebrauchsanweisung, unter welchen Umständen sowas überhaupt möglich sein darf?
Also in beiden Fällen gibt es ja eine Kennzeichnung. Das scheint mir auf jeden Fall sinnvoll und richtig. Wie die genau ausgestaltet wird, kann man sich noch drüber streiten. Ich fände es gut, wenn es überhaupt ein ästhetisches und vielleicht auch sozusagen medienästhetisches Bewusstsein darüber gibt, warum man diese Technik einsetzt und warum man es vielleicht auch mal sein lassen kann. Also warum man sich vielleicht auch so einen Bebilderungszwang bis zum gewissen Grade entziehen kann oder wirklich suchen nach anderen, stärkeren Bildern, die nicht einfach sozusagen diese Reproduktion auch von ja, Klischees letzten Endes weitertreiben.
Das Plädoyer von Roland Meyer, Professor für digitale Kulturen und Künste in Zürich. Danke für das Gespräch. Wann ist eine virtuelle Realität wirklich berührend? Wann nimmt sie uns mit? Was braucht es dafür? Sie wissen ja, wenn man sich mit dem Smartphone oder mit Virtual Reality Brillen in künstliche Welten begibt, dann wirken 3D-Bild und Sound mehr oder weniger und wir entscheiden dann intuitiv, ob wir uns wirklich darauf einlassen und vielleicht auch wie lange. Die Mixed Reality Experience Blur scheint da irgendwas gut und richtig zu machen. Letztes Jahr bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig europäische Premiere, tourt seitdem um die Welt, soll diesen Sommer auch nach Deutschland kommen. Und Dennis Kastrup hat sich Blur vorab für uns in Montreal in Kanada angeschaut.
Ein Vorzimmer mit 10 Sitzplätzen, gedämpfte Musik im Hintergrund. Die BesucherInnen werden begrüßt und dann einzeln von einer Begleitperson in einen Warteraum geführt. In einer Ecke flimmert ein Animationsfilm über den Bildschirm. Die Headsets werden aufgesetzt. Es ist ein behutsamer Übergang in die nun folgende digitale Welt. Ein hell erleuchteter Weg erscheint. Die TeilnehmerInnen folgen einem weiblichen Avatar. Die Frau in rotem Hemd und schwarzem Rock wird sie in den kommenden 45 Minuten führen. Auf einmal sieht man ein riesiges Gesicht.
It's easy to get lost sometimes. To lose yourself.
So beginnt die Experience Blur, eine Zusammenarbeit von Phoebe Greenberg, Kreativdirektorin und Gründerin der Phi Studios in Montreal, und Craig Quintero, künstlerischer Leiter des Riverbed Theatre in Taipei. Die beiden haben sich 2022 kennengelernt und schnell über ein gemeinsames Projekt nachgedacht. Wohin die Reise inhaltlich gehen sollte, war anfangs noch nicht klar, bis Greenberg auf einen Bericht gestoßen ist, wie Quintero berichtet.
Sie hatte in der Zeitung einen Artikel darüber gelesen, dass man in der gefrorenen Tundra ein Wollmammutbaby gefunden hatte. Es sollte geborgen werden, um seine DNA zu extrahieren. Bis 2028 wollte das Unternehmen Kolossil Wollmammuts wieder zum Leben erwecken.
Auf dieser Nachricht basiert die Handlung von Blur. In einer nahen Zukunft muss sich eine Mutter der Frage stellen, ob sie ihr ertrunkenes Kind mit Hilfe von Klon- und De-Extinktionstechnologien wieder zum Leben erwecken will. Eine äußerst schwierige Entscheidung, findet Greenberg.
Es war uns wichtig, eine Geschichte rund um relevante Themen zu entwickeln. Wir wollten eine emotionale Erzählung über eine Frau erschaffen, die ihr Kind verliert. Die Frage war, was würde sie mit den Möglichkeiten der Wissenschaft tun? Für mich ist das eine Zukunft, die bereits da ist. Es ging um die ethischen Dilemmata, die mit einigen dieser wissenschaftlichen Fortschritte verbunden sind.
Blur gibt darauf keine wertende Antwort. Die Experience spielt mit möglichen Szenarien. So erscheint in den Anfangsminuten das erste geklonte Schaf Dolly vor einem, einmal umarmt von einer Frau und ein anderes Mal als Tänzerin, einem Hybrid aus Tier und Mensch mit 3 Schafsköpfen. Man kann es als Warnung verstehen. Die Technologie kann auch aus dem Ruder laufen. Ein wenig später sieht man dann das verstorbene Kind. Als BesucherIn geht man durch verschiedene thematische Räume, immer begleitet von dem Avatar der jungen Frau.
Wir möchten uns wirklich um jeden einzelnen Zuschauer kümmern. Beim Betreten des Raums wird man direkt angesprochen und in den Raum geführt. Das erzeugt eine gewisse Intimität. Man ist nicht nur Zuschauer, der allgemein zusieht, sondern es entsteht eine Verbindung. Und obwohl es sich um ein experimentelles Werk handelt und wir all diese Technologien kombinieren, hat es etwas sehr Menschliches an sich.
Besonders deutlich wird das in dem Moment, wenn Realität und Virtual Reality sich vermischen. Dann stehen plötzlich echte Schauspielerinnen vor einem und reichen Flüssigkeiten durch ein Fenster. Diese müssen von den TeilnehmerInnen auf ein Laborglas geschüttet werden, um den Klonprozess zu starten.
Wir wollten herausfinden, wie wir diese verschiedenen digitalen kreativen Sprachen zu einem Mashup kombinieren können, sodass sie eine Collage ergeben. Der Popkünstler Robert Rauschenberg schuf eine Collage aus Gemälden und Fundstücken. Wir erstellen eine Collage aus digitalen Medien, Live-Performance und Live-Installation.
Die BesucherInnen sind also Teil der Aufführung. Dabei vermischen sich SchauspielerInnen, Umgebung und Virtual Reality. Alles ist Blur, also verschwommen im Zwischenzustand. Wenn an einer Stelle in der digitalen Welt zum Beispiel Wind umherweht, sorgen Ventilatoren dafür, dass man diesen auch auf der eigenen Haut spürt.
Es ging darum, eine nahtlose Erzählung zu schaffen, sodass die Technologie in den Hintergrund tritt und man davon überzeugt ist, in dieser Erzählung und Situation tatsächlich anwesend zu sein.
Blur ist eine beeindruckende Erfahrung, weil sie auf die Kombination Langsamkeit und gut inszenierte Bilder setzt. Der Fokus liegt damit eindeutig auf der Geschichte. Bei anderen Experiences dieser Art hat man oftmals das Gefühl, dass die technologische Leistungsschau im Vordergrund steht, wenn möglichst viele bunte Animationen in rasender Geschwindigkeit durch den digitalen Raum schwirren. Blur berührt mit seiner Geschichte und Art der Präsentation, auch lange danach in der echten Realität.
Wir haben einen Ort der Zusammenkunft geschaffen. Ich denke, dass dies in Zeiten von KI und Isolation durch die alltäglichen Algorithmen von grundlegender Bedeutung ist. So bleibt uns die Menschlichkeit erhalten.
Seit der Erfindung von modernen Computern gibt es ja auch Programmiersprachen, also mit klaren Regeln und eindeutigen Befehlen. Aber es gibt auch Programmiersprachen, die tatsächlich das Gegenteil wollen, nämlich unnötig kompliziert sein, unlogisch, manchmal sogar kaputt. Diese heißen ESOLANGs, also Esoteric Programming Languages, esoterische Programmiersprachen. Unter Hackern haben die eine lange Tradition. Der Computerkünstler Daniel Temkin hat diese Tradition in eine Kunstform überführt. In den letzten 20 Jahren hat er insgesamt 44 esoterische Programmiersprachen erfunden und sie in dem Buch 44 ESOLANGs, also The Art of Esoteric Code, veröffentlicht. Esther Schelander stellt ihn vor.
Ich habe eine Programmiersprache namens Olympus erfunden, in der man 6 griechische Götter anrufen muss.
Erzählt der Computerkünstler Daniel Temkin. Möchte man etwas programmieren, tippt man in die Kommandozeile, das Texteingabefeld, über das man mit dem Computer spricht?
Vater Zeus, Defender of Cities, Beschützer der Städte, Defender of Homes, Beschützer der Häuser,
Defender of the Traveler,
Beschützer der Reisenden und derer, die fern von ihrer Heimat sind.
Doch beim Programmieren muss man den richtigen Ton treffen. Denn in der Sprache Olympus gilt wie in der griechischen Mythologie: Du sollst die Götter besänftigen.
Wenn man Zeus verärgert, zum Beispiel, indem man zu unterwürfig ist, dann führt er den Code nicht aus. Andere Teile des Programms können aber trotzdem noch funktionieren, denn diese wurden ja an andere Götter adressiert.
Seit 2009 entwirft der Computerkünstler Daniel Temkin esoterische Programmiersprachen. Dabei geht es ihm vor allem darum, das Unklare, Uneindeutige in den Code zurückzubringen. Denn Computer basieren auf Logik. Doch
wir Menschen sind keine rein logischen Wesen. Unsere Sprache sagt oft mehr, als wir beabsichtigen. Deshalb können wir nie sicher sein, ob wir wirklich verstanden werden. Darin liegt ein interessantes Spannungsfeld zwischen Mensch und Computer.
Daniel Temkins 44 ESOLANGs loten dieses Spannungsfeld aus. Sie alle sind auf der Suche nach dem Meer, nach dem Anderen, das sich ungewollt in der Sprache mittransportiert. Häufig wirkt das absurd. Eine seiner Sprachen ist nur für Vögel gemacht. Eine wird verbrannt. Zerstört sich während der Ausführung. Wird mit Urlaubsfotos programmiert. Eine wird gepfiffen. In sich ein Widerspruch. Eine wird programmiert, indem man die Ordner auf dem Desktop neu anordnet.
For some people, that crosses too many lines.
Manche würden sagen, das sind keine Programmiersprachen. Und das ist okay. Ich erwarte nicht, dass alle meiner Meinung sind. Ich möchte vielmehr einladen, darüber nachzudenken, was ist eine Programmiersprache?
ESOLANGs haben traditionelle Programmiersprachen schon immer kritisch hinterfragt. Ihre Geschichte beginnt in den 70ern, als Hacker und Nerds nachts in Computerlabs unpraktische Sprachen entwickelten. Mal aus Witz, mal um die eigenen Fingerfertigkeiten zu verbessern.
Bei den frühen SO-Langs ging es meist um technische Raffinesse. Doch dafür bin ich als Programmierer gar nicht gut genug. Und es reizt mich auch nicht.
Denn Daniel Temkin ist mehr Künstler als Hacker. Seine Sprachen speisen sich aus der Computerkunst und dem Fluxus, einer Kunstbewegung, die es seit den 60ern gibt und die nicht das Kunstwerk, sondern den künstlerischen Prozess in den Mittelpunkt stellt. Inspiriert wurde Daniel Temkin unter anderem von der Künstlerin Yoko Ono. Wenn Daniel Temkin seine SO-Langs öffentlich vorstellt, dann bekommt er auch kritische Fragen.
Ich werde oft gefragt, und früher habe ich die Frage gehasst, können SO-Langs auch nützlich sein?
Sind SO-Langs mehr als nur witzige Spielereien? Daniel Temkin sagt ja. In ihnen verbirgt sich politisches, widerständiges Potenzial. Denn klassische Programmiersprachen werden seit Jahren einheitlicher.
Und das neutralisiert die Stimme des Programmierers, der Programmiererin. Am Ende schreiben wir alle einen neutralen Code.
Doch es ist nicht zuletzt dieser vermeintlich neutrale, einheitliche Code, der zur Marktmacht führt. Das zeigt sich auch rund um KI, wo der Markt von ein paar Unternehmen geprägt wird. Das schafft Abhängigkeiten.
Aber wir müssen das nicht akzeptieren, sondern wir können unsere eigenen Sprachen entwickeln. Und ein Ausgangspunkt dafür sind SO-Langs. Denn Code ist Kultur. Er gehört uns allen.
SO-Langs verweigern sich Effizienz, Produktivität und Verwertbarkeit. Sie entziehen sich den Logiken des Marktes. Aber können sie Menschen außerhalb der Subkultur erreichen? Denn wer die implizite Kritik an Vereinheitlichung und Dominanz nicht lesen kann, nimmt nur das Absurde oder Komische wahr. Und das widerspenstige politische Potenzial geht verloren.
Wer das aber nochmal nachlesen will, 44 SO-Langs, The Art of Esoteric Code von Daniel Temkin bei MIT Press erschienen.